einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute hier. Besonders begrüße ich Jan Carsten Hoekstra, den Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Münster, der heute mit unserem Rolf Cyrus die Kanzel tauscht und uns die Predigt halten wird. Ich lese jetzt einen sehr bekannten Abschnitt aus dem 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg und setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie, was Gott jetzt von seinem Volk verlangt. Er sagte: Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid für immer ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind. Sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn Gott wird euch reich belohnen. So haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt. Die letzten Verse sprechen das Thema unseres heutigen Gottesdienstes an. Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, gefoltert werden, inhaftiert oder getötet werden. Zum weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen haben wir diesen Gottesdienst unter dieses Thema gestellt. Stellen wir uns eine Familie vor, die in einem streng muslimisch geprägten Land den christlichen Glauben kennenlernte und Gottesdienste besuchte. Als die Verwandtschaft das mitbekam, musste die Familie fliehen, kam nach Deutschland und ist letztlich Lüdenscheid zugewiesen worden. Dort hielt sich diese Familie zu einer Baptistengemeinde, wuchs im Glauben und die Eltern ließen sich im vergangenen Jahr taufen. Sie nehmen aktiv am Gemeindeleben teil und mussten sämtliche Kontakte zu ihrer Verwandtschaft in ihrer Heimat abbrechen. Jetzt sollen diese Eltern mit ihren zwei Kindern in ihr Heimatland abgeschoben werden. Es ist Afghanistan. Da sie sich vom Islam abgewandt haben und zum Christentum übergetreten sind, sind ihnen dort Folter und Tod sicher. Wie können wir helfen? Was können wir tun? Wir können zum Beispiel eine Petition unterzeichnen, von der Abschiebung abzusehen und der Familie Asyl zu gewähren. Unterschriftenlisten dazu liegen draußen im Foyer aus, auf den Stehtischen und den anderen Tischen. Sie gehen an die Gemeinde in Lüdenscheid anschließend. Und natürlich haben wir das Gebet, für die verfolgten Christen einzutreten und Gott zu bestürmen, ihnen zu helfen. Und dazu ist später noch ausführlich Gelegenheit. Jetzt wollen wir uns erstmal in einem Morgenlied auf Gott ausrichten. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Wir wollen mit Gott reden und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir, weil du uns eingeladen hast, weil du uns begegnen willst, weil du uns ermahnen und erfrischen willst. Danke, dass dir Dinge möglich sind, die uns Menschen unmöglich sind, dass du Herzen verwandeln kannst, steinerne Herzen durch fleischerne ersetzen und uns wahres, echtes Mitgefühl in die Herzen geben kannst. Danke, dass du für jeden ein Wort hast, dass du jeden erreichen kannst, der heute hier ist, ganz gleich aus welchen Bezügen er kommt und welche Gedanken ihn treiben und was er in der vergangenen Woche erlebt hat. Hilf, dass wir uns auf dich ausrichten können, auf dein Wort. Bitte für dich, dass du Jan Carsten Hoekstra ausrüstest, dass er uns dein Wort recht auslegen kann und dass du uns zur Einheit werden lässt vor dir und deinem Thron. Bitten auch für die Kinder in den verschiedenen Gruppen und die Jugendlichen, dass du ihnen dort begegnest und die Mitarbeiter mit allem ausrüstest, was sie brauchen, um den Kindern und Jugendlichen dein Wort, deine frohe Botschaft lieb zu machen. Wir denken an die Geschwister, die krank und schwach sind und nicht dabei sein können. Sei du ihnen besondererweise nahe und stärke sie in jeder Hinsicht. So segne unseren Gottesdienst. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Es ist heute nicht das erste Mal, dass Sie hier sind. Wissen Sie noch, wann das letzte Mal war?
Ich denke, das ist 3 Jahre vielleicht, kann es sein. Kann das?
Ist schon möglich. Aber Sie haben es doch wieder gut gefunden und wenn es dann so lange doch wieder her ist, dann ist es gut, einander wieder ein bisschen kennenzulernen. Ihr Name sieht für mich so aus, als stamme er aus dem Niederländischen. Gibt es dazu eine Geschichte?
Ja, also den Namen Hoekstra wird man hier in Dortmund im Telefonbuch, glaube ich, vergeblich suchen. Überhaupt in Deutschland eher selten, vielleicht in Mühlheim meine Ruhe noch. Also über den Vater bin ich halt Niederländer und ich habe auch einen niederländischen Pass, habe auch nur den. Und das hat ja auch Konsequenzen. Also wenn ich jetzt an den kommenden Mittwoch denke, ne? Deutschland, Niederlande. Ja, also ich habe bei den jüngsten Begegnungen habe ich etwas gelitten. Ich hoffe, die Niederländer robben sich wieder etwas an das Niveau der Deutschen heran.
Ich denke, das ist ein Thema, da darf man ein geteiltes Herz haben, nicht? Ja, fast unvermeidlich die Frage nach dem Familienstand.
Ja, meine Frau Marianne und ich, wir haben 2 Söhne, die sind 33 und 31, ja, und teilweise verheiratet.
Wie lange sind Sie schon Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde Münster und wie ist es dazu gekommen?
Ja, also ich kam nach Münster im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrtausend eigentlich, 1986 und vorher war ich 10 Jahre in Marburg. Ja.
Eine lange Zeit, die für ein gutes Verhältnis spricht. Was war in den vielen Jahren in Münster das beglückendste Erlebnis?
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir jetzt? Da gäbe es so viel zu sagen. Also,
eins auswählen.
Ja, eins auswählen. Was mich jeden Sonntag immer wieder sehr erfreut ist, wenn wir da zusammen sind im Gottesdienst als Menschen aus vielen Nationen, Sprachen, Rassen. Und das ist für mich wie ein Vorgeschmack eigentlich auf den Himmel, wo uns in der Offenbarung gesagt wird, dass Menschen aus allen Nationen eben zur ewigen Anbetung Gottes zusammen sind.
Ja. Ja, das haben wir früher in unserem Hauskreis schon mal erlebt mit Menschen aus ganz verschiedenen Nationen und in verschiedenen Sprachen und dass man da trotzdem eine gemeinsame Grundlage hat, auf der man steht, das ist schön zu erleben. Noch ein letztes Fragenbündel. Wo stehen aus Ihrer Sicht die freien evangelischen Gemeinden in Deutschland heute? Wohin sollten sie sich entwickeln? Wo sind vielleicht Defizite? Die Antwort kann sich aber auch auf die evangelikalen Gemeinden insgesamt beziehen. Muss nicht speziell FEGs sein.
Also was ich beobachte in freien evangelischen Gemeinden oder evangelikalen Gemeinden ist, dass gerade in den letzten Jahren, dass man ja sehr viel lernt und man kann immer voneinander lernen auch. Also man nimmt Impulse auf, sage ich mal, aus den USA und so. Und das finde ich gut. Und gut fände ich es, wenn man genauso auch Impulse aufnehmen würde, sage ich mal, von Christen, von Gemeinden in Afrika oder Asien. Ja. Und wo sie stehen und wo sie sich hin entwickeln sollten. Ich spreche jetzt mal von freien evangelischen Gemeinden. Die waren ja eigentlich immer sehr froh darüber, kann man sagen, auch ein bisschen stolz darauf, dass sie Bibelbewegung waren von Anfang an. Und man tut sich ja gut daran, dass das auch so bleibt. Ja.
Okay. Dankeschön. Bin gespannt auf die Predigt.
Darf ich? Noch was? Ja. Darf ich eins noch sagen? Also die Gemeinde Münster freut sich heute Morgen sehr, besonders ein paar junge Leute. Die haben mir vor einiger Zeit gesagt, Jan, wenn du mal wieder Kanzel tauschst, tausch doch mal mit einem jungen Prediger. So, den haben sie heute Morgen. Ich hoffe, sie sind auch da.
Ich weiß nicht, ob er seine E-Gitarre mitgebracht hat. Das wäre dann noch besser. Gut, danke. Bis nachher. Was es an Terminen in der nächsten Zeit gibt, das steht auf dem Blatt, was es am Eingang gab. Besonders hinzuweisen ist auf den nächsten Samstag mit dem Gebetstag hier im Hause. Der findet auch in anderen Gemeinden statt, aber hier im Hause in insgesamt 7 Gruppen für verschiedene Themen. Ein Thema ist auch Gebet für verfolgte Christen. Karin Haddad möchte einen Hinweis geben.
Guten Morgen. Nicht zum Thema verfolgte Christen, sondern zum Brunch. In 2 Wochen, vielleicht das Thema zuerst, das Datum zuerst. In 2 Wochen am 24. haben wir wieder Brunch in der Gemeinde von 11 bis 13 Uhr. Und wir möchten euch ganz herzlich dazu einladen, alle die Gemeinde besser kennenlernen wollen, die also schon eine Weile kommen vielleicht und noch nicht so Kontakt geschlossen oder gefunden haben, oder diejenigen, die genauer wissen wollen, was macht uns als Gemeinde aus, woran glauben wir eigentlich, was sind wir für Leute. Und das kann man ganz gut machen, wenn man zusammen an einem Tisch sitzt und isst, leckeres Essen hat und das bieten wir an und freuen uns, wenn ihr euch anmeldet und wir möchten euch gern begegnen, mit euch ins Gespräch kommen und der Rolf, einer unserer Pastoren, ist dann da und erzählt ein bisschen genaueres über unsere Angebote und wie gesagt, das, was wir glauben. Samstag, 24., also gestern in 2 Wochen von 11 bis 13 Uhr und ich glaube, das war's. Ja, danke. Noch eins. Diese Woche ist Monika Krell nicht im Gemeindebüro. Ihr könnt euch bei mir anmelden. Meine Handynummer ist hier auf dem Zettel, den ihr alle mitnehmen könnt. Und Anmeldeschluss ist Donnerstag in einer Woche. Das heißt 2 Tage vor dem Brunch, dann können wir besser mit dem Einkaufen planen. Dankeschön.
Und einen Tag vor dem Anmeldeschluss ist Buß- und Bettag, der Mittwochabend, wie alle Jahre ein gemeinsamer Gottesdienst der Evangelischen Allianz in der Evangelischen St. Mariengemeinde im Stadtzentrum. So, jetzt wird uns Stefan Rolfing zur Kollekte hinleiten.
Ja, ich bin heute alleinerziehend, aber nur für heute. Wie gefällt Ihnen unser Gemeindehaus? Sieht doch eigentlich noch ganz frisch aus. Modern, großzügig, ansprechend. Ich finde das gut. Vielleicht war das bei Ihnen sogar mal ein Grund, warum Sie überhaupt in diese Gemeinde gegangen sind. Ist vielleicht nicht so ganz der Top-Grund, warum man eine Gemeinde auswählt, aber vielleicht auch. Und ich finde das auch nicht so ganz unentscheidend, wie Gemeinderäume aussehen und wie sie wirken. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, hier so ein bisschen verantwortlich für zu sein. Und in diesem Jahr haben wir uns als Gemeinde überlegt, diese drei Erdgeschossgruppenräume zu renovieren. Die sind mittlerweile schon wieder frisch, also einen neuen Anstrich haben die, einen neuen PVC-Bodenbelag, der wesentlich pflegeleichter ist als ein Teppich, der vorher drin war. Nur es gibt einen Haken, das Ganze kostet eine Menge Geld, weit über 6.000 Euro. Und die haben auch wir als große Gemeinde nicht mal ebenso über. Deswegen meine Bitte, dass Sie eine beherzte Spende heute geben. Ja, und bei der Spende haben Sie jetzt eigentlich vier Möglichkeiten. Die erste ist eine schlechte, Sie geben nichts in den Klingelbeutel. Den zweite, Sie geben den Standard-Euro. Die dritte gefällt mir schon besser, Sie geben gar nichts. Gehen nach Hause, gucken, wie viel Weihnachtsgeld Sie kriegen und machen dann eine Überweisung mit Spendenzweck Bodenbelag. Kriegen auch eine Spendenquittung, das ist schon mal wesentlich besser. Und die vierte, das werde ich machen, ich spende nichts, auch nicht zu Hause. Ich helfe immer kräftig mit, wenn was anzustehen ist, zu renovieren. Denn das, was man ja durch Spendenersparnis der Gemeinde Gutes tun kann, durch Eigenleistung, ist weitaus mehr als das, was man selber spenden kann. So, Ihre Entscheidung.
Während jetzt die Beutel herumgehen, singen wir das Lied »Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist«. Thank you. Wir haben jetzt eine Zeit, Gott anzubeten und zu loben. Und ich bitte die Gebetsgemeinschaft ganz bewusst für Anbetung und Lob und Dank zu verwenden, die Gelegenheit, Fürbitte zu leisten und Bitten an Gott zu richten, ist nachher noch reichlich gegeben.
Viele Informationen heute am Sonntagmorgen. Der Kopf ist vielleicht voll, vielleicht haben wir Dinge mitgebracht. Ein Lied, das wir singen werden, heißt: Herr, wir wollen dir begegnen. Aber ich denke, das ist gar nicht so ganz einfach, weil wir manchmal gar nicht richtig ankommen können bei ihm. Und da soll uns das erste Lied einfach helfen. Bahnt einen Weg unserem Gott, vielleicht durch unsere Gedanken, durch das, was uns beschäftigt, das, was uns bewegt. Vielleicht durch Dinge, mit denen wir nicht ganz fertig werden oder nicht fertig geworden sind. Dass wir Gott einen Weg bahnen, bei uns anzukommen. Wir bei ihm ankommen, er bei uns ankommen. Das ist ein Miteinander. Und dazu soll die Anbetung helfen. Und dazu wollen wir, soweit es uns möglich ist, aufstehen.
Weg uns
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Thema der Predigt ist ja angekündigt, Sie lesen das auch im Programm, wo es gefährlich ist, Christ zu sein. Ich habe das nochmal geringfügig verändert oder ergänzt, nämlich Leiden mit denen, für die es gefährlich ist, Christ zu sein. Leiden mit denen, für die es gefährlich ist, Christ zu sein. Ich hoffe, wir alle hatten eine im Prinzip gute Nacht. Jedenfalls riss uns niemand gewaltsam aus dem Schlaf, durchsuchte unsere Wohnung, forschte nach Bibeln, führte uns ab. Wir mussten uns heute Morgen nicht heimlich auf dem Weg hierher zum Gottesdienst machen. Dass hier am Körner Hellweg sich eine Gemeinde trifft, das ist bekannt, das weiß man, die Nachbarn wissen es, im Internet steht es. Jedem von uns steht es auch frei, Leute einzuladen, noch einmal mitzukommen. Kein Geheimdienst interessiert sich für unsere Versammlungen. Keine Polizei oder Miliz beobachten argwöhnisch, was wir hier tun. Kein Spitzel sitzt hier im Gottesdienst. Kein Mob rottet sich draußen zusammen, um Hassparolen zu brüllen oder gegen uns loszuschlagen. Niemand von uns muss befürchten, nachher auf dem Heimweg von Christusgegnern überfallen und verprügelt oder verschleppt zu werden. Niemandem von uns ist ein Berufsweg oder Studium verschlossen mit der Begründung, weil du dich zu ihnen Jesus bekennst. Und wer immer von uns in der kommenden Woche einen Hauskreis oder eine Bibelwoche aufsucht, braucht keine Angst zu haben, er werde verdächtigt bei einem konspirativen Treffen gewesen zu sein. Was geht uns eigentlich durch den Kopf angesichts dessen, was ich eben kurz beschrieben habe? Haben wir nicht allen Grund, für die Freiheit, die es in diesem Teil der Welt für Christen derzeit gibt, von Herzen zu danken, wirklich allen Grund? Und ist uns dabei klar, solch große Freiheit, wie wir sie in diesem Teil der Welt derzeit genießen, ist nicht einfach der Normalzustand, so wie ihn die Bibel für die Gemeinde des Herrn in Aussicht stellt. Wer sich zu Christus bekennt, der bringt sich damit in Widerspruch zu allem Gottlosen in der Welt, und ein Glaube, mit sogar der Kraft, Mächte des Bösen zu überwinden, wird von diesen Mächten mit allen möglichen Mitteln bekämpft. Das muss nicht überall organisierte Feindschaft und Hetze sein, aber man muss sich klar machen, eine verfolgungsfreie Epoche hat es für die weltweite Gemeinde des Christus nie gegeben. Ich möchte nur einiges aus 2000 Jahren erwähnen. Ostern im Jahr 44. In Jerusalem lässt König Herodes Mitglieder der Gemeinde festnehmen und misshandeln. Den Apostel Jakobus, Bruder von Johannes, lässt er enthaupten. Dann die systematischen Verfolgungswellen im ausgedehnten Römischen Reich, besonders unter den Kaisern Decius und Diokletian. Kein Christ war seines Lebens sicher. Unzählige verschwanden in den Bleibergwerken Sardiniens, um an Vergiftung zugrunde zu gehen. Frauen und Mädchen kamen in die Bordelle, weil sie ihre Liebe zu Jesus nicht verleugneten. Und für die, die noch in Freiheit waren, war es in den Augen des Staates ein Verbrechen, wenn sie sich überhaupt trafen. Einer dieser Schreckenskaiser, Diokletian, hatte beschlossen, der Christenname wird für immer ausgetilgt sein. Der Mann tat dafür, was er konnte, und musste scheitern. Wie sagt Psalm 2? Die Machthaber auf Erden verbünden sich gegen den Herrn und seinen Messias, doch der Herr im Himmel kann darüber nur lachen und spottet über sie. Nicht immer ging die Verfolgung vom Staat aus. Wie war es im 16. Jahrhundert bei William Tyndale, einem der wichtigsten Bibelübersetzer? Er hat die Bibel in die englische Sprache übersetzt. Er wurde sehr bitter mit seiner Arbeit bekämpft. Und das Schlimme dabei, der Gegner war seine eigene Kirche. Wie kann eigentlich eine Kirche auf den abwegigen Gedanken kommen, die allgemeine Verbreitung ihres wichtigsten Buches mit allen Mitteln verhindern zu wollen? Tyndale muss andauernd fliehen und den Wohnsitz wechseln, dennoch gelingt es ihm, das Neue Testament ins Englische zu übersetzen, und während der Arbeit am Alten Testament dann wird er festgenommen und zum Tod verurteilt. Als man ihn zur Hinrichtung führt, sind seine letzten Worte: Herr, öffne dem König von England die Augen. Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Nur wenige Jahre nach Tyndales Tod ändert der englische König Heinrich VIII. Seine Haltung und gibt die Order, eine englische Bibel zu veröffentlichen und zu verbreiten. Und wir sehen am Beispiel dieses Mannes, wie viel Mut und Opferbereitschaft Gott seinen Leuten gibt und wie er sie so zum Segen für unzählige Menschen und Generationen macht. Und auch das ein Wirken Gottes: aus einem erklärten Gegner des Evangeliums wird einer, der es fördert. Und in unseren Tagen? Nirgendwo, so sagt man, sei es derzeit so gefährlich, Christ zu sein wie im Norden Nigerias. Die radikal-islamische Sekte Boko Haram will dort einen islamischen Gottesstaat schaffen, und sie bombt und mordet sich ja seit Monaten in die Schlagzeilen. Hauptangriffsziel sind immer wieder christliche Gottesdienste. Junge Muslime in dem Teil des Landes werden aufgefordert, Christinnen zu heiraten und sie zum Übertritt zum Islam zu bewegen, zu zwingen. 500 Kilometer nordwestlich liegt Mali, ein mehrheitlich muslimisches Land.
Dort konnte unter anderem ja die Allianzmission seit über 20 Jahren gut und frei arbeiten. Jetzt aber kontrollieren islamistische Gruppen, die zum Teil von außen kamen, den Norden des Landes, verbreiten Angst und Schrecken. 90% der Christen aus jener Region mussten untertauchen, sind zum Teil in den Süden geflohen. Alle Missionsmitarbeiter sind außer Landes. Die Arbeit ruht zwangsläufig und niemand weiß, ob und wann sie weitergehen kann. In Saudi-Arabien ist der Bau von Kirchen ebenso verboten wie die Versammlung zum Gebet in Privaträumen. Der Besitz einer Bibel kann die Aufmerksamkeit der Religionspolizei erregen. In der Türkei können christliche Gemeinden keine Bankkonten eröffnen oder Immobilien besitzen, weil ihnen der dazu erforderliche rechtliche Status verwehrt wird. Und der sogenannte arabische Frühling? Für Christen wurde die Lage vielfach unsicher und bedrohlicher. So hat es mir kürzlich ein syrischer Christ bestätigt. Wer bei uns hier nimmt eigentlich schon wahr, wenn Kämpfer der freien syrischen Armee sich mit einem Priestergewand aus einer geplünderten Kirche ablichten lassen? Und in Tunesien passiert es, dass Salafisten das Kreuz der Kirche von Tunis in Müllsäcke einpacken, um den Gemeindegliedern deutlich zu machen, wir wollen das Symbol des Kreuzes in einem von uns erstrebten islamischen Staat nie mehr sehen. Die Wandgemälde der zur Kirche gehörenden Schule werden mit Fäkalien beschmiert und die Kreuze auf dem christlichen Friedhof beschädigt. Und wie gefährlich es ist, in bestimmten Gegenden dieser Erde, wie gefährlich es ist, Christ zu sein, sich zu Jesus zu bekennen, zeigt das Beispiel einer Frau in Saudi-Arabien. Sie hatte zum Glauben an Jesus gefunden. Per Facebook postete sie geistliche Gedichte und ihre Gebete zu Jesus. Sie wurde daraufhin umgebracht. Mit etwa 100 Millionen sind Christen die größte verfolgte Religionsgruppe der Welt. Man sagt, dass alle 3 bis 5 Minuten ein Christ wegen seines Glaubens gewaltsam stirbt. Bei der Dauer unseres Gottesdienstes hier von 1,5 Stunden etwa sind das ungefähr 20 Menschen. Jeder 10. Christ auf dieser Erde wird Opfer von Diskriminierung und Gewalt. Neben ausgesprochener Christenbekämpfung durch einen Staat oder eine religiöse Mehrheit gibt es auch das andere, alle möglichen Benachteiligungen und Schikane im öffentlichen Leben. Nur ein Beispiel aus der jüngeren deutschen Geschichte. Kurz vor dem Fall der Mauer traf ich in Ungarn junge Christen aus der damaligen DDR. Einer erzählte, weißt du, Jan, ich hätte gern studiert, doch das durfte ich in den Augen unseres Staates nicht. Ich hatte die Jugendweihe nicht mitgemacht und gab mich als Christ zu erkennen. Christen leben an vielen Orten benachteiligt bis gefährlich. Die Grenzen können sich verlagern. Motive der Gegner sind nicht einheitlich. Es gibt eine Ruhe vor den Stürmen. Aber wer seine Bibel kennt, der weiß auch, keine Ideologie dieser Welt ist eine Freundin des leidenschaftlichen Glaubens an Christus, keine Ideologie. Die Gläubigen sind eine Minderheit und werden es bleiben. Und je näher der Zeitpunkt rückt, zu dem Jesus wiederkommt, desto dichter wird sich der Hass gegen ihn und seine Gemeinde formieren. Und überraschend kommt so etwas ja auch nicht, weil Jesus genau das in seinen Abschiedsreden angekündigt hat. Johannes 15. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Ihr gehört nicht zu ihr. Aus dem Grund hasst sie euch. Denkt daran, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Es gibt Länder, in denen, je nachdem, wo man hinkommt in dem Land, Christen sehr unterschiedlich behandelt werden. Von freundlich geduldet bis heftigst bekämpft findet man alles, zum Beispiel in Indien. Im Norden und im Zentrum Indiens gibt es die meisten Übergriffe. Eine Gottesdienstbesucherin beschreibt ihre Angst. Es kommt immer wieder vor, dass wir von radikalen Hindus in Sprechchören angeschrien werden, dass die Schulen zerstört werden oder Nonnen werden vergewaltigt. Wenn ich daran denke, fühle ich mich schlecht. Und der Sprecher einer Kirchengemeinschaft in Indien sagt, vor einiger Zeit traf ich den Premierminister und er sagte, ja, das ist nur eine Minderheit von 1% der Hindus, die so radikal denken und handeln. Aber 1% von 1 Milliarde sind eine Menge Leute. Sie versuchen in allen Dörfern Schulen zu eröffnen, um ihr radikales Gedankengut lehren zu können. Ihr Motto lautet, wenn du in Indien leben willst, dann muss Rama dein Gott sein, also Indien den Hindus. Man fragt natürlich, woran liegt es eigentlich, dass seit etwa 30 Jahren verstärkt Christen ins Visier fanatischer Hindu-Gruppen gerückt sind? Eine Erklärung ist, immer mehr Christen, immer mehr Menschen, die Christen werden, entstammen den niedrigen Kasten in Indien, also diesen traditionell ausgegrenzten und benachteiligten Gesellschaftsschichten. Und diese Christen sind froh, dass die Bibel ihnen jedem Menschen Würde zuspricht und dass für Gott alle gleich wertvoll sind. Und dieses, man kann sagen, dieses gewachsene Selbstvertrauen ist für viele höhergestellte Inder ein Albtraum. Und so wurden inzwischen in 8 der 28 Bundesstaaten Indiens sogenannte Antikonvertierungsgesetze erlassen. Das bedeutet, wenn ein Angehöriger einer niedrigen Kaste zum christlichen Glauben übertreten will, dann muss er zuerst dafür die Erlaubnis der lokalen Behörde einholen. Dabei garantiert die indische Verfassung die freie Religionsausübung. Und man muss sagen, so ist es ja leider in vielen Ländern. Religionsfreiheit steht zwar auf dem Papier, aber wehe, jemand will sie leben. Wenn wir uns vor Augen halten, was Christen in vielen Ländern alles zu ertragen bereit sind, dann denke ich, Jesus muss ihnen doch sehr, 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 sehr viel bedeuten. Und Jesus sagt, wer Christen verfolgt, verfolgt mich. Wer Christen verfolgt, verfolgt nicht irgendwen, verfolgt mich. All dies nun, was uns betrübt, schockiert, zornig macht, was machen wir eigentlich damit? Vor allem soll es eins bei uns bewirken, es treibt uns ins Gebet. Ins Gebet für all die Bedrängten, Gequälten, Geknechteten. Von Herzen beten aber, wisst ihr, von Herzen beten kann man doch nur, wenn man mitleidet. Wie will man sonst von Herzen beten? Leiden mit denen, für die es gefährlich ist, Christ zu sein. Auf diesen Weg schickt uns Gottes Wort. Hebräer 13, Vers 3 lesen wir, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt würden. Ich habe vorhin so gedacht, als wir hier in den Gottesdienst hineinkamen und Gott uns geführt hat durch den Gottesdienst, sein Geist uns geführt hat und in seinem Geist sind wir verbunden mit den Kindern Gottes, überall auf der Welt, mit denen in Freiheit und mit denen keine Freiheit geschenkt ist im Moment. Denkt an die Gefangenen. Ich möchte kurz erzählen, wie Gott an der Stelle meinen Gebetshorizont sozusagen erweitert hat. Zu unserer Gemeinde gehören unter anderem Schwestern und Brüder aus Südkorea, aus Sri Lanka, aus dem Irak. Und wenn du mit Menschen in einer Gemeinde zusammenlebst, dann nimmst du ja auch das in dein Herz mit auf, was sie im Blick auf ihr Heimatland bewegt. Im Irak gab es einmal 1 Million Christen, jetzt sind es noch 300.000. Wer eben kann, versucht ins Ausland zu fliehen und die, die bleiben, leben gefährlich. müssen ständig fürchten, Opfer von Anschlägen zu werden. Oder vor ein paar Wochen traf ich mich mit einem Pastor aus Sri Lanka, der derzeit tamilische Gemeinden in Deutschland besucht. Er sagt, weißt du, die Lage meiner Gemeinde ist eigentlich besser als vor wenigen Jahren, aber womit wir Christen immer rechnen müssen, sagt er, und das kommt auch vor, dass man Gottesdienste aggressiv stört, Besucher bedroht und Mobiliar zertrümmert. Und was Korea angeht, ein sehr geteiltes Land. Das Regime in Nordkorea geht mit Abstand am schärfsten gegen Christen vor. Es sollen rund 400.000 sein. Sie treffen sich nur im Untergrund. Na gut, es gibt in Pyongyang, in der Hauptstadt, ich glaube, 3 Kirchen, die man sozusagen der Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit vorführt dann und sagt, ja, so kann es doch auch sein. Aber die Gemeinde muss sich im Untergrund treffen und nicht selten bilden 2 Christen eine Hausgemeinde. Mit auswendig gelernten Bibelversen ermutigen sie sich gegenseitig. Allein der Besitz einer Bibel kann in Nordkorea zur Hinrichtung führen, zumindest aber zur Einweisung ins Arbeitslager. Ein aus Nordkorea geflüchteter Polizist berichtet, uns wurde gelehrt, die Leute zu beobachten, die still sind, die Augen schließen und aussehen, als ob sie meditierten. Ein Gemeindeleiter schreibt, das Hausgemeindenetzwerk ist gestärkt und entwickelt sich dank eurer Gebete stark. Wir spüren Gottes Beistand und erleben eine innere Freiheit. Das ist auch eine Frucht eurer Liebe und Solidarität. Und noch eine bemerkenswerte Erfahrung aus Nordkorea. Bei einer Hausdurchsuchung fand ein Beamter eine Bibel. Er verbarg sie vor seinen Kollegen, die mitdurchsuchten, und sagte, hier ist nichts, lasst uns zum Nächsten gehen. Der Christ befürchtete, später verhaftet zu werden. Am nächsten Tag kam der Beamte alleine wieder und gab ihm die Bibel zurück. Ich bin selbst Christ, sagte er, aber ich kann mich aufgrund der Überwachung nicht mit anderen treffen, also halte ich meinen Glauben geheim. Doch Gott ermutigte mich und führte mich zu dir, einem Glaubensbruder. Bitte bete für mich und sei vorsichtig. Leiden mit denen, für die es gefährlich ist, Christ zu sein, und für sie beten. Gott erhört Gebet. Längst nicht alle, aber Einzelne kommen frei. Vor ein paar Wochen war es Yusuf Nadakani, ein iranischer Pastor. In der Evangelischen Allianz in Münster hörten wir Anfang dieses Jahres von ihm und konnten uns auch an einer Unterschriftenaktion beteiligen. Viele tausend Unterschriften haben die Unterstützer gesammelt. Dieser Mann, heute 35, als Jugendlicher war er nicht religiös, kam mit 19 zum Glauben. Er betreute im Irak ein Netzwerk von Hauskirchen. Du hast ein Haus des Verderbens geleitet, warf man ihm vor, als er verhaftet wurde, und verurteilte ihn zum Tod wegen Abfalls vom Islam, Apostasie. Er sollte seinem neuen Glauben unbedingt abschwören, was er nicht tat. Auch auf seine Frau wurde Druck ausgeübt. Und jetzt vor einigen Wochen, im September, kam er überraschend frei. Yusuf Nadakani siegt, so schreibt er, er sieht seine Haftzeit als Prüfung. Er habe sehr, so wie auch seine Frau, die Unterstützung durch die Gebete von Brüdern und Schwestern gespürt und er bedankte sich in diesem Brief auch bei seinen Richtern. Sie hätten in großer Weisheit eine andere Lesart der Scharia gewählt und das Recht verteidigt. Und auch im Iran sollte ja eine Verfolgungswelle gegen das Christentum mit sich bringen, dass das Christentum völlig ausgerottet werden sollte. Aber was geschah? Genau das Gegenteil. Christen verschiedener Prägungen fanden in den letzten Jahrzehnten zusammen, begannen intensiv zu beten. Und seit der ausdrücklichen Islamisierung 1997 sind mehr Iraner zum Glauben an Jesus gekommen als in all den Jahrhunderten vorher zusammen. Gott führt ins Gebet. Und was ich auch an der Stelle denke, dass wir doch Grund haben zu danken, dass es eine Reihe von Politikern in unserem Land gibt, die deutlich darauf hinweisen, dass und wo Christen verfolgt werden und dass das nicht hinnehmbar ist. Und auch in meiner Tageszeitung lese ich hin und wieder einen Bericht zur Lage bedrängter Christen. Bis vor wenigen Jahren, würde ich sagen, war das doch in den Medien kein Thema. Gut, dass es jetzt so ist. Leiden mit denen, für die es gefährlich ist, Christ zu sein, und für sie beten. Ein Christ aus Äthiopien, der vor Jahren Verfolgung am eigenen Leib erfahren hat, er sagt: Ihr, die ihr an uns denkt im Gebet, wir danken euch, dass ihr an uns denkt, sprecht nicht nur von all dem Grauen, was wir durchleiden, sprecht von Christus, der unsere Kraft ist und unsere Burg. Ich schließe mit Zeilen eines Liedes. Christen in Bedrängnis, viele im Gefängnis, Tag und Nacht bedroht, gewaltsam krank gemacht und stumm. Ohne ein Verschulden Unrecht zu erdulden, schwer ist solch ein Weg, Herr, doch er dient deinem Ruhm. Wie viel Angst muss in deinen Feinden wohnen, ständig kämpfen sie für von dir befreite Zonen, aber du, Herr, stürzt deine Gegner von den Thronen, dir gehört der Sieg. Nicht in Kirchensälen, Domen und Kapellen loben viele, die dir folgen, Jesus Christus, dich, wird man sie entdecken, in ihren Verstecken oder sie verraten, fragen Gläubige sich. Du gibst Kraft, Hass mit Liebe zu begegnen, und so schenkst du es, selbst die Peiniger zu segnen, deinen Frieden, Herr, lass vom Himmel reichlich regnen, wie auf trockenes Land. Stärke, Herr, das Hoffen, zeig den Himmel offen, große wie auch kleine, lass du deine Wunder sehen, mach du Freiheit möglich, mach ihr Los erträglich, sende deine Engel, die zur Seite stehen. Sehen wir, Herr, die Verfolgten, ihre Lage, schweigen wir beschämt mit so mancher unserer Klage. Und du gibst dein Wort, ich verspreche euch, ich trage jeden bis ans Ziel. Amen.
Wir singen jetzt ein Lied, So jemand spricht, ich liebe Gott. Thank you. An sich hatte ich vorgesehen, jetzt einen etwa fünfminütigen Film zu zeigen über die Situation der Christen in Ägypten. Aber ich denke, wir haben in der Predigt eine Menge Einzelinformationen und Anregungen bekommen fürs Gebet. Und wir können darauf verzichten. Und ich lade ein, dass sich jetzt alle so in kleinen Grüppchen von 3, 4, 5 Personen zusammenfinden. Müsst ihr im Flur, im Stehen oder in den Sitzen mit dem mit der Vorderfrau und dem Hintermann oder den Nachbarn und gemeinsam für die verfolgten Christen zu beten und auch für ihre Verfolger. Anregungen dazu gibt es auch auf der Innenseite, was uns Jan Carsten Hoekstra hier zur Verfügung gestellt hat. Lasst uns dafür Zeit nehmen. Vielen Dank für das Mittun. Natürlich gibt es dafür noch viele Gelegenheiten zu beten, zu Hause, in der Familie, im Hauskreis oder eben auch am nächsten Samstag hier zwischen 10 und 13 Uhr beim Gebetstag. Sandra, kommst du mal nach vorn? Da. Aber außer Gebet gibt es noch weitere Möglichkeiten. Eine ist, sich in der Unterschriftenliste draußen einzutragen für Familie Karimi. Und du hast aber noch einen weiteren Vorschlag.
Genau. Einige verbinden mich vielleicht auch mit Open Doors. Wir haben schon mal einen Vortrag hier organisiert. Seit einiger Zeit treffen die Anastasia Haupt und ich uns kurz vor Weihnachten zum Beispiel und schreiben Karten. Ich habe mal Karten mitgebracht, so ganz peppige. Ich habe heute Karten mitgebracht, ungefähr 25. Und Open Doors gibt auch mehrere Fälle raus, die auf der Homepage nachzulesen sind. Ich habe auch welche ausgedruckt mitgebracht von Christen in verschiedenen Ländern, die unter Verfolgung leiden. Das sind meist Familien, Witwen mit ihren Kindern, sind Pastoren in Gefängnissen, an die einfach ein netter Gruß mit einem Bibelvers geschickt werden kann zur Ermutigung. Und ich glaube, wir haben heute sehr viele Beispiele auch gehört und mir ist das sehr nahe gegangen, sodass wir eigentlich, denke ich, wirklich die Aufgabe wahrnehmen sollten, unseren Geschwistern da nahe zu sein und ihnen das mitzugeben. Für Familien gibt es auch die Gelegenheit, Bilder zu malen. Es gibt Kinder in Vietnam, denen Bilder geschickt werden können mit Namen drauf und vielleicht ein Bibelvers. Wenn ihr Kinder habt, die vielleicht schon ein bisschen größer sind und das so ein bisschen nachvollziehen können oder überhaupt verstehen das Thema, vielleicht habt ihr Lust, euch da heute hinzusetzen und was zu malen. Die Fälle von Open Doors, die kann ich jetzt nicht einzeln vorstellen, die findet ihr hinten beim Infopoint. Das sind, glaube ich, so 6 zusammengeheftete. Es sind Verschiedenheit, könnt ihr euch alles von mitnehmen. Die Karten liegen da hinten auch, da dürft ihr euch die schönste raussuchen und die einfach nächsten Sonntag oder wenn es nicht passt, danach die Woche wieder mitbringen und beim Infopoint abgeben. Es gibt da auch Briefumschläge, wo man den Namen der Person, an die man schreiben möchte, draufschreiben kann. Da könnt ihr sie dann hinterlegen. Ich leite die dann weiter. Wer ganz spontan sagt, ich mache das gerne, aber nicht so unbedingt alleine, der darf sich auch mit mir und Anastasia jetzt am Dienstag treffen. Wir treffen uns bei ihr in Mengede. Wer dazustoßen möchte, einfach um eine Karte zu schreiben oder zu beten, darf sich gerne an mich oder Anastasia Haupt wenden. Das ist die Frau von dem Alex Haupt, der immer hier Schlagzeug spielt. Genau. Ich guck mal, ob ich noch was vergessen habe. Ja, es gibt dazu Schreibanleitung, hatte ich das gerade gesagt? Es gibt so ein paar Hinweise von Open Doors, was man auf die Karte schreiben kann oder was auch nicht. da dann einfach das auch dann sich mit anschauen. Da sollen keine Adressen drauf, das Land nur und vielleicht der Vorname, mehr nicht. Auch Open Doors soll nicht erwähnt werden, die Organisation, von der auch diese Karte ja ist, die möchten dann nicht bekannt werden. Genau. Ich habe hinten auch kleine Zettel noch ausgelegt, wo einfach die Homepage von Open Doors mitzunehmen ist. Es gibt dort auch die Möglichkeit, regelmäßig Informationen zu bekommen, ähnlich wie heute. Gebetsanliegen, die einmal in der Woche rausgehen, ein Monatsheft, das hat auch der Martin Krieg heute hinten ausgelegt zur Mitnahme, das kann man da bestellen. Es gibt Gebets-CDs, also sehr viel Material, was ihr nutzen könnt. Dann am nächsten Samstag bin ich auch bei der Station Verfolgte Christen, also wenn ihr zum Gebetstag kommt und euch das vielleicht heute so vornehmen wollt, da ist jetzt so mein Einsatz, dann trefft ihr mich da auch wieder. Okay, danke.
Und draußen am Infopoint gibt es auch diese Karte zum Mitnehmen. Gleich nach dem Gottesdienst ist noch Gelegenheit, bei Tee oder Kaffee zu verweilen und miteinander ins Gespräch zu kommen, sich miteinander abzusprechen. Genauso auch im Keller, im Café 7. Und im Foyer liegen auch eben die Unterschriftenlisten für Familie Karimi und dieses Material. Wer lieber ein Gespräch im vertraulichen Rahmen sucht und vielleicht Gebet für sich wünscht, der hat hier unter den Palmen Gelegenheit dazu. Und jetzt stehen wir zum gemeinsamen Segenslied auf. Woche und geht in den Frieden.